Die Frauen in die Wirtschaft zu bringen in Japan ist keine gesellschaftliche Priorität, sondern ist eine absolut wirtschaftliche Notwendigkeit.
Man ist sich bewusst, dass man aktive Maßnahmen setzen muss. Und da können auch Quoten dazu, sowohl in Government, in Official-Bereich, in offiziellen Institutionen, aber auch in den Boards, also in den Aufsichtsräten.
Viele junge Frauen, die haben tolle universitäre Ausbildungen gehabt, haben so die ersten 2, 3 Jahre gearbeitet und plötzlich waren die weg.
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lookout, dem Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Mein Name ist Eva Weißenberger. Wir sprechen heute über Japan. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt hat nach verlorenen Jahrzehnten eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Mit technologischen Innovationen und Reformen hat das Land seinen Platz auf der globalen Bühne gefestigt. Parallel dazu verändert sich auch langsam die Rolle der Fraueninitiativen zur besseren Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und in Führungspositionen. Gewinnen an Bedeutung, auch um Japans eklatanten Arbeitskräftemangel zu kompensieren. Und all diese Entwicklungen werden auch auf der Expo 2025, die in Osaka in Japan stattfinden wird, sichtbar werden. Und für all diese Themen habe ich mir 2 hochinteressante Expertinnen eingeladen. Irene Bader ist Vorständin bei DMG Mori. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Und meine Kollegin Christina Schösser, sie ist WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Tokio. Schön, dass du nach Wien gekommen bist.
Ich freue mich, hier zu sein und mehr über Japan erzählen zu können.
Frau Bader, Sie sind seit 2005 für DMG Mori tätig. Das ist einer der weltweit führenden Werkzeugmaschinenhersteller der Welt. Sie arbeiten in München und in Japan, also pendeln hin und her. Wie ist es denn für Sie, zwischen diesen 2 Kulturen hin und her zu switchen die ganze Zeit? Und können Sie da auch vermitteln zwischen den 2 Kulturen?
Ja, absolut. Also dieses Vermitteln ist ja auch eines meiner Hauptrollen im Laufe der Zeit oder auch in eine der Hauptrollen, da bin ich hineingewachsen. Ich sage immer so, mein berufliches Zuhause ist München und Tokio. Also wir sind ein globales Unternehmen mit über 13.000 Mitarbeitenden und haben aber natürlich große Standorte in Deutschland und in Japan. Das heißt, wir produzieren in Deutschland und in Japan unter anderem. Unser Headquarter ist japanisch und wir sind als deutsch-japanisches Unternehmen auch zusammengewachsen. Also das heißt, es hat sich ja in der Wirtschaftskrise 2009 die damalige Firma DMG und die damalige Firma Morisaiki zusammengeschlossen. Und es war zu diesem Zeitpunkt oder von Tag 1 auch mit meine Aufgabe, zwischen den Kulturen zu vermitteln. Und deshalb bin auch ich diejenige, die die Brücken baut zwischen Japan und Europa.
Und wie machen Sie das? Können Sie da ein kleines Beispiel erzählen, wie man da vermittelt?
Wir in Europa, wir sind ja doch diejenigen, die zuerst einmal so gerne in Meetings reingehen und gerne einmal die Meinung sagen und das auch gerne lautstark auch vertreten. Und in Japan ist es ja doch am Anfang auch eine Kultur, die etwas zurückhaltender ist, wo man mal beobachtet, wo man vielleicht nicht gleich die Meinung sagt einem Fremden gegenüber. Und diese kulturellen Unterschiede zu erklären oder woher das kommt oder was vielleicht auch die Ursachen sind, ist auch eine der Hauptaufgaben. Und auch die Aufgaben, dass man sagt, man bringt die Leute zusammen, ne? Dass sie lernen voneinander, dass sie nicht nur irgendwie per E-Mail kommunizieren, sondern auch wirklich, wirklich in echt auch interagieren, ne? Und da haben wir ganz viele Programme auch gemacht, um das zu fördern.
Das heißt, Sie sind nicht nur Managerin, sondern Sie sind auch interkulturelle Vermittlerin sozusagen,
ja,
als eine Ihrer Hauptaufgaben.
Ja, genau.
Ja, sehr spannend.
Genau.
Da werden wir noch mehr davon hören. Christina, du bist die erste weibliche WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Tokio und ich habe gehört von deinen Kollegen, dass du dich gerne, seit du in Tokio bist, sehr bunt kleidest. Wie kommt das?
Ja, das ist lustig. Ich habe mich immer schon bunt angezogen. Ich liebe es, gemustert bunt. Und mir ist jetzt selber mal aufgefallen, wenn ich weiß, ich habe einen Termin in Japan, intuitiv greife ich im Kasten zu irgendeiner sehr interessanten, starken Farbe. Und mir ist das persönlich wirklich aufgefallen. Wunderschöne Designs, tolle Kleidung, aber es ist für mich etwas subdued, um einen freundlichen Ausdruck zu benutzen. Also sehr viel Grau, Schwarz, Braun und ich brauche einfach ein bisschen mehr Farbe im Leben, um auch meinen Job besser zu machen, glaube ich. Also ich glaube, ich mache es unterbewusst bewusst, mir fällt es im Nachhinein auf, mich schaut nie jemand komisch an, ich bekomme sehr positive Kommentare, vielleicht eher auch von anderen Ausländern, die ich in der Arbeit treffe, wenn dann sogar Herren daherkommen, du hast wunderschöne pinke Schuhe an.
Ja, sehr interessant. Also in diesem Podcast lernt man immer wieder ganz neue Dinge. Wirtschaft ist Psychologie, aber Außenwirtschaft, Weltwirtschaft, das ist nochmal eine besondere Feinheit der Psychologie und der interkulturellen Verständigung. Ein sehr spannendes Detail. Aber kommen wir mal zu dem Hauptthema unseres Podcasts, ist natürlich die Wirtschaftslage. Wie schaut es da derzeit in Japan aus?
die japanische Wirtschaft, generell geht's gut, allen, die es verfolgen. Jetzt haben wir gerade die Wirtschaftszahlen fürs letzte Quartal. Da ist das BIP nicht so groß gewachsen, wie man es sich erwartet hätte. Manche Experten reden jetzt davon schon, dass es ein Nullwachstum heuer sein wird in real terms. Wir sind eine Nation, die stark vom Export abhängig ist. Und das merken Sie jetzt einfach in Kombination mit der Weltwirtschaft, wie sich die entwickelt, sei das von der Nachfrage getrieben, aber auch von eventuell Unstimmigkeiten zwischen Nachbarländern. Davon sind Sie betroffen. Und ein wichtiger Faktor, die japanische Wirtschaft ist auch sehr stark basierend auf Services, Dienstleistungen und Inlandskonsum. Und da arbeitet man daran, dass die Haushalte mehr Geld haben, um auch mehr investieren und einkaufen zu können. Das sind die großen Herausforderungen im Moment.
Und geopolitisch kommt da jetzt ja auch noch dazu, dass es ziemlich sicher eine noch protektionistischere US-Handelspolitik geben wird. Was wird das für Auswirkungen haben?
Japan, Exportnation, die sehr stark eine der wichtigen Branchen seit Jahren ist, die Automobilindustrie. Und da, wenn man sich anschaut und anhört, was die großen japanischen Automobilhersteller sagen, die sind besorgt. Vor allem, sie haben auch, was ich jetzt erst wieder neu herausgefunden habe, sie haben ja auch die großen japanischen Autohersteller haben zum Beispiel sehr viele Produktionen sowohl in Mexiko als auch in Kanada. Wenn derzeit, glaube ich, ein Drittel der japanischen Autoexporte geht in die USA, nur aus Japan, und wenn dann noch die anderen Länder, die Nachbarländer von Amerika betroffen sind, da gibt es derzeit Bedenken und man hat eine abwartende Haltung.
Und dazu muss man ja auch noch sagen, im Wahlkampf hat Donald Trump mehr oder weniger versprochen, eigentlich werden in Zukunft nur noch amerikanische Autos auf amerikanischen Straßen fahren. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, Japan war in den 1980ern das Vorzeige-Technologie-Wunderland, der boomende Markt. Alles hat nach Japan geschaut. Wir haben gedacht, die Japaner werden in den nächsten Dekaden die Welt regieren. Und dann kam das Platzen der Immobilien- und Aktienblase Anfang der 1990er Jahre. Und dann kamen Jahrzehnte, die in Japan als verlorene Jahrzehnte bezeichnet werden, bis 2010, ein neuer Premierminister kam, Shinzo Abe. Sie waren ja dann schon in Japan unterwegs. Wie haben Sie denn diesen Aufschwung erlebt?
Ja, also wie gesagt, wie wir eingangs gesagt haben, ich habe 2005 begonnen, für das japanische Unternehmen zu arbeiten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, dass es doch Nachwirkungen hatte von diesen Lost Decades, ne, wie man so schön sagt, aus Japan. Und es war schon sehr geprägt. Und zu diesem Zeitpunkt 2005 war jetzt, kann jetzt für unser Unternehmen sprechen, war ja auch dieser Schritt nach außen sicherlich auch dadurch geprägt von diesen Lost Decades. Also das heißt, 2005 haben wir im Unternehmen aus japanischer Sicht begonnen, einen Direktvertrieb aufzubauen in Europa oder auch in anderen Ländern. Also das, was vorher Händlervertrieb war, hat man dann wirklich verstärkt auch auf das Ausland gesetzt. Das war auch einer der Gründe, wodurch ich ins Unternehmen gekommen bin. Und diese Abonomics, diese wirklich wirtschaftlichen Unterstützungen oder Programme, die dann gemacht wurden, die haben auch massiv geholfen, auch dem Maschinenbau, ne? Also auch den Hochtechnologieunternehmen, weil einfach auch wieder Investitionen leichter waren, ne? Was ich aber schon auch gemerkt habe, ist, dass sich die Gesellschaft oder die Wirtschaft dann auch relativ schnell wieder erholt hat. Insbesondere jetzt, wenn wir den Maschinenbau anschauen, war es ja auch so, dass zu dieser Zeit ja dann auch die Mitbewerber oder die Konkurrenz aus China stärker geworden ist oder auch aus Südkorea. Auf der anderen Seite hat aber Japan wirklich auf die Ingenieurskunst weitergesetzt, auf die Präzision, auf die Perfektion. Und in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ist es jetzt nicht nur Manufacturing, sondern es ist ja wirklich Hochtechnologie. Und das war sicherlich die absolut richtige Strategie.
Und das heißt, das ist auch eine Parallele jetzt in der Ingenieurskunst zwischen Deutschland und Japan,
ja,
kann man so sagen.
Ja, das kann
man. Und natürlich auch im Handwerk, auch mit Österreich eine Parallele,
ja,
dass wir auf Qualität setzen,
ja,
im Gegensatz zu Billigproduktionsländern, wo es um die Quantität geht.
Ja, das kann ich total unterstreichen. Also wir innovieren, also das heißt Research und Development, alles was Forschung und Entwicklung ist, ist bei uns primär in Europa, also sprich Deutschland und Japan. Und das sind wirklich, da teilen wir auch die gleichen Werte, ne? Also diese Unterschiede, von denen man immer spricht, Japaner sind so ganz anders wie wir. Also in diesen Bereichen und diese Werte, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich.
Und kommen wir zurück zu den Abenomics. Also das war eine sehr liberale Agenda, da wurden Unternehmenssteuern gesetzt, es gab Deregulierung beim Thema, glaube ich, Strom, Finanzdienste, Transport, Arzneimittel und so weiter. Und es wurden Freihandelsverträge geschlossen. Es gibt ja auch mit Österreich einen Freihandelsvertrag.
Und jetzt gibt es das EU-Japan Free Trade Agreement, von dem Österreich sehr stark profitiert. Also wenn man sich da die Zahlen anschaut, in den letzten Jahren, seit das abgeschlossen in Kraft getreten ist und bald sind fast alle Zölle abgebaut. Es sind nur mehr ganz wenige.
Und ein Problem ist aber geblieben. Die größte Herausforderung für Japans Wirtschaft ist, fast 30% der Japanerinnen und Japaner sind älter als 65 Jahre alt. Die Bevölkerung wird sich bis 2053 von derzeit 124 Millionen Menschen auf 100 Millionen reduzieren. Wie ist das entstanden? Warum hat Japan so eine schlechte Geburtenrate? Warum gibt es da so wenig Zuzug?
Warum gibt es so wenig Zuzug? Damit kann ich am schnellsten darauf einsteigen. Japan hat eine sehr restriktive Einwanderungspolitik und auch das Ausstellen von Visa sind sie im Vergleich zu anderen Ländern sehr restriktiv. Man ist sich dessen aber jetzt bewusst, alles was du gesagt hast, vor allem auch im Hinblick auf die Wirtschaft, die Entwicklung, fängt man jetzt langsam an, es werden neue Visa-Kategorien eingeführt. Derzeit ist wirklich die Anzahl der ausländischen Arbeitskräfte, Fachkräfte sehr gering. Man versucht derzeit, die viele sind im Service-Sektor tätig, aber auch Healthcare ist sehr notwendig und man ist jetzt dabei, langsam wirklich aufzumachen. Aber wir sprechen immer nicht von großen Zahlen, aber es ist bekannt. Ansonsten Demografie, Entwicklung, warum überaltert die Bevölkerung, warum gibt es nicht genug junge Menschen, die die Jobs übernehmen können? Ich glaube, das ist wie weltweit und auch in anderen asiatischen Ländern da auch eine kulturelle Entwicklung. Man will vielleicht nicht mehr so viele Kinder haben. Auch Frauen wollen vielleicht doch nicht mehr in diese traditionelle Rolle, in die sie sofort hinein geschoben werden, sobald man heiratet und Kinder hat. Und natürlich auch Kosten. Alle Menschen versuchen in den großen Städten zu arbeiten, Tokio, Osaka, Kyoto. Da ist das Leben teuer. Und am Land haben wir wirklich ein Problem, dass Städte leer werden. Häuser stehen leer. Deswegen gibt es auch ein Programm jetzt, das schließt dort an, Redevelopment der Regionen. Weil man braucht dort neue Verkehrsmittel. Wie können sehr viele Single-Haushalte sind über, der einzelne, einzige Bewohner ist über 65 Jahre alt. Das heißt, da braucht man neue Verkehrsmittel, neue Mobilitätslösungen, neue Gesundheitslösungen. Da arbeitet man dran und Japan macht aber viel mit Technologie, um mit dem umgehen zu können, sagen wir so.
Was gibt es da für ein Beispiel zum Beispiel?
Die japanische Bevölkerung ist sehr technologieoffen. Viele kennen vielleicht noch das Beispiel, vor Jahrzehnten kam das schon auf, die Robbe, die eigentlich ein Stofftier ist, aber wie ein kleiner Roboter, um älteren Menschen in Krankenhäusern, die oder zu Hause allein sind, das Gefühl zu geben, sie sind nicht alleine. Und das wird angenommen.
Also ein Technikspielzeug, genau, als Haustier, ja. Und es ist halt kein Hund, sondern eine Robbe.
Und da gibt es auch jetzt ganz neue, lustige Lovot heißen sie, das sind kleine Roboter, die fahren herum. In einem Museum haben wir die angeschaut und die gibt es in Shops auch zu kaufen, nein, man kann sie mieten. Die sind wirklich so mit Sensoren ausgerüstet. Kinder stehen davor, das Tier, wie als ob es schnurren würde, macht die Augen auf und das von Kindheit bis auch Senior Citizens haben kein Problem, mit solcher Technik umzugehen und sich dadurch vielleicht mehr Ansprache zu erhalten.
Du hast es jetzt schon angesprochen. Einer der Gründe aber für die Überalterung ist auch die Gleichstellung, dass eben viele junge Frauen, die Karriere machen wollen, sich ein Kind nicht leisten und auch zeitlich nicht leisten können und auch gesellschaftlich nicht leisten können, weil du hast dann gesagt, man wird dann wieder zurückgeschoben in die Familie sozusagen. Also man kann das nicht so gut vereinbaren wie in anderen Ländern. Da gibt es auch eine Zahl dazu. Laut einem Bericht der Weltbank belegt Japan den Platz 73 unter 190 Volkswirtschaften, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht. Wie erlebt man das noch im Geschäftsleben?
In den ersten Jahren oder in der ersten Zeit, wie ich in Japan gearbeitet habe oder im japanischen Unternehmen war, da war das wirklich so, da waren tolle Frauen da, viele junge Frauen, die haben tolle universitäre Ausbildungen gehabt, haben so die ersten 2-3 Jahre gearbeitet und plötzlich waren die weg. Und ich habe dann irgendwann auch mal zu den Kollegen gesagt, erklärt mir das mal, wie gibt's das, wo sind die jetzt auf einmal alle hin? Und dann habe ich immer nur gehört, die hat geheiratet. Und dann habe ich gesagt, na ja und? Und dann haben sie gesagt, ja, es ist so in Japan, oder zu dieser Zeit war es wirklich so, dass die jungen Frauen tolle Ausbildung gearbeitet, dann haben sie geheiratet irgendwann zwischen Mitte 20, Anfang 30 und dann sind die zu Hause geblieben, egal ob Kinder da waren oder nicht. Das war so. Das war die gesellschaftliche Norm, der gesellschaftliche Status. Ich kann es mir leisten, zu Hause zu bleiben. Denen war aber eigentlich dann auch den meisten jungen Damen total langweilig zu Hause. Und ich habe damals auch mit unserem CEO gesprochen und habe gesagt, ich verstehe das nicht aus einer europäischen Brille. Bei uns gehen die Frauen natürlich dann arbeiten und bleiben dann maximal zu Hause, wenn sie ein Kind bekommen. Und er hat damals schon zu mir gesagt, Irene, wir müssen das ändern. Und wir haben wirklich schon vor 15 Jahren, wo dieses Thema gesellschaftlich oder medial in Japan noch gar nicht so aufgekommen ist, wirklich Initiativen gestartet bei uns im Unternehmen, um die Frauen im Berufsleben zu fördern. Es ist natürlich klar, die Kindergärten bauen und so weiter für unsere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitenden, aber eben auch die flexiblen Arbeitszeiten, die es ja da zu dem Zeitpunkt ja in Japan noch überhaupt nicht gab. Na? Und das sind ganz viele Punkte, aber auch, ich habe damals auch wirklich angefangen, vor vielen Jahren, jedes Mal, wenn ich dann in Japan war, Mittagessen, Abendessen, kleine Events machen, einfach Frauen vom Unternehmen einzuladen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und denen einfach mal zu erzählen, wie ist ein anderes Lebensmodell. Na? Also Japan ist eine Insel. Man muss überlegen, wenn man jetzt als Japaner sagt, ich möchte in eine andere Kultur, muss ich in den Flieger steigen. Also das heißt, es geht ja nicht ganz so einfach. Eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern kann jetzt nicht jeden Sommer irgendwo in den Urlaub fliegen, um eine andere Kultur kennenzulernen. Also habe ich das sehr wohl auch als meine Aufgabe gesehen, um da das Mindset zu öffnen, ne? Um einfach auch zu sagen, du pass auf, wie läuft es in Europa? Wie leben wir im Westen und was gibt's für Lebensmodelle? Und das hat auch wirklich Früchte getragen und ich merke das auch jetzt, dass wir mittlerweile wirklich viele Kolleginnen haben, die weiterarbeiten, die jetzt nicht nur sagen, ich bleibe ein Jahr zu Hause, sondern die sagen, ich möchte einfach noch ein paar Monaten wieder langsam einsteigen, ich arbeite mal von zu Hause. Aber es ist auch wichtig, das Mindset der Kollegen zu ändern, ne? Indem wir sagen, bitte nehmt euch die Elternzeit, die gibt's ja auch. Ne? Also diese Elternzeit für Männer gibt's in Japan ja schon relativ lange, aber es hat bis jetzt keiner gemacht und mittlerweile also ist es wirklich so, dass es auch in der japanischen Gesellschaft schön langsam ankommt. Aber im Unternehmen bei uns, wir haben jetzt mittlerweile eine Quote von 90% der Mitarbeiter, die sich wirklich dann dieses mindestens einen Monat Auszeit nehmen, wenn das Kind auf die Welt kommt.
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Japan beträgt knapp 10%. In der EU sind es etwas mehr als jede dritte Führungsposition ist von einer Frau besetzt. Also da gibt es noch einen großen Unterschied. Was unternimmt denn Japan als Volkswirtschaft an Anstrengungen, um das auszugleichen?
Einerseits gibt es Quoten, die sie selbst nicht erfüllen. Man ist sich bewusst, dass man aktive Maßnahmen setzen muss. Und da können auch Quoten dazu, sowohl in Government, in Official-Bereich, in offiziellen Institutionen, aber auch in den Boards, also in den Aufsichtsräten. Man arbeitet daran, man ist sich bewusst, dass Japan, dass das nicht funktioniert. Eine zweite Sache, die auch wieder aber doch stark mit der Wirtschaft zusammenhängt. Die japanische Regierung hat gerade ein neues Konjunkturpaket verabschiedet. Mit unterschiedlichen Maßnahmen. Eines ist, man kann sagen, eigentlich eine Steuerreduktion, Tax Break. Das heißt, das Limit, ab dem Einkommensteuer bezahlt werden muss, wurde angehoben. Viele Frauen haben gar nicht gearbeitet, weil sie gesagt haben, da bleibt mir nichts übrig davon. Und da hat man gesagt, wenn man jetzt schafft, dass es doch einen finanziellen Anreiz unter Anführungszeichen gibt, dass nicht nur den Frauen, dass allen Menschen, die arbeiten, auch wirklich was bleibt von ihrem Gehalt, dann hofft man, dass man damit auch mehr Frauen wieder in die Wirtschaft bringt. Und dadurch hoffentlich auch mehr Frauen in Einstiegspositionen und danach im Management einzusetzen. Und was du gesagt hast, was ich auch persönlich immer noch sehe, es gibt so viele Traditionen, Essen, Essenskultur, wie schön alles zubereitet ist, wie schön alles vorbereitet ist, die hohe Qualität. Selbst Frauen, die einen Bürojob haben, 9-to-5 oder länger, wenn sie Kinder haben, stehen die Frauen meistens immer noch in der Früh auf und bereiten die Bento, also die Lunchboxen vor. Ich weiß, bei uns auch in Europa macht man vielleicht auch das Jausenpaket fürs Kind oder man gibt dem Partner was mit. Aber dort, das muss liebevoll vorbereitet sein. Da sind kleine, aus Karotten werden Häschen ausgestochen, weil das Auge ist mit und es muss wunderschön sein. Also diese traditionellen Anforderungen an Frauen. Und das wird lange dauern, bis da die Gesellschaft ein bisschen mehr Freiraum gibt, damit Frauen sich in der Arbeit, wenn sie es wollen, natürlich nur entwickeln können.
Du hast jetzt zwar 9-to-5 gesagt, aber Sie haben vorher auch gesagt, langsam erst gibt es flexiblere Arbeitszeiten. Und so ist zumindest mein Eindruck sehr von der Ferne. Prinzipiell arbeiten die Japanerinnen und Japaner ja viel mehr als wir in ihren Jobs. Wie viele Stunden arbeitet man am Tag? Wie viel Urlaub gibt es? Gibt es Überstunden? Wie funktioniert das?
Ja, also es war lange Jahre so, dass sie sehr viel länger gearbeitet haben. damit aber nicht unbedingt produktiver waren. Das ist jetzt meine Wahrnehmung. Also das heißt, es war in der japanischen Gesellschaft oder ja, war es einfach die Norm, dass du lange im Büro bist. Und zwar so lange, bis dein Chef nach Hause geht. Ja, und das am besten von Montag bis Samstag. Und der Sonntag hat der Familie gehört. Das hat sich gewandelt. Muss ich aber auch dazu sagen, dass wir da als Unternehmen sehr viel machen mussten. Wir haben vor etlichen Jahren gesagt, okay, Überstunden wird reduziert, jetzt nicht, weil es Kosten sind, sondern weil wir wollen, dass die Mitarbeitenden nicht bis 8 oder 9 im Büro sitzen und dann meistens auch gar nicht mehr produktiv sind, sondern einfach da bleiben, weil der Chef nicht nach Hause geht. Dann haben wir Regularien aufgestellt im Unternehmen, wo wir gesagt haben, okay, so viel Anzahl an Überstunden und bitte geht's nach Hause. Das hat nicht funktioniert. Warum? Weil der Chef da geblieben ist. Dann haben wir gelernt, dass wir eigentlich an die Manager adressieren müssen und sagen, okay, ihr müsst ein Vorbild sein, ihr müsst nach Hause gehen und ihr müsst euch den kompletten Urlaub nehmen. Aber was ich auch dazu sagen möchte, ist, die junge Generation, ja, die sind schon wieder anders. Die junge Generation, die wollen am Abend nach Hause, die wollen mit Freunden was unternehmen und nicht mit den Kollegen zum Karaoke singen gehen.
Und was heißt den ganzen Urlaub nehmen? Also wie viele Tage, Wochen hat man da Urlaub im Jahr?
Man muss eins dazu sagen, Japan hat ja mehr Feiertage als wir jetzt in Österreich oder in Deutschland. Ne? Also das sind Nummer eins.
Das ist auch interessant. Ja?
Die haben mehr Feiertage, dafür etwas weniger Urlaubstage. Die kommen aber auch auf 20 Tage. Ja, 20, 25 Tage. Also oft ist es ja so, dass große Unternehmen ja auch noch zusätzlich Urlaubstage den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, also bezahlten Urlaub.
Japan hat ein Problem. Sie arbeiten viel, sehr genau, Perfektion, super Produkte, aber Produktivität, da müssen sie dran arbeiten, da sind sie weit hinten in Standards.
Und dass natürlich Anwesenheit kulturell sehr gern gesehen wird oder als Pflicht empfunden wird, das wirkt sich dann natürlich wieder aus auf die Frauen, die nach Hause wollen und müssen und in der Früh dann vielleicht nochmal die Häschen ausstechen aus der Karotte und deswegen dann einfach nicht vorm Chef schon da sein können und nach dem Chef gehen können am Abend, weil das geht sich dann eben nicht mehr aus. Um auch etwas zu ändern, hast du in Tokio ein Frauennetzwerk gegründet. Was machst du da genau?
Wir haben es Anfang dieses Jahres gegründet. Derzeit sind wir immer noch, oder bin ich in der Aufbauphase, sagen wir so. Wir probieren, Frauen zusammenzubringen, genau mit dem einzigen Ziel, dass man sich gegenseitig mal zuerst kennenlernt und unterstützt und austauscht. Wir haben eine Österreicherin, die sehr jung fließend Japanisch spricht, Führung in einem österreichischen Hochtechnologieunternehmen. Die war gerade mal 30, hat sie das übernommen. Und die hat von ihren Erfahrungen erzählt. Die hat sogar erzählt, wie sie mit ihrem Mann jetzt die Wäsche sich teilt. Und einfach zu sehen, auch junge Frauen können in Japan erfolgreich sein. Alle ihre Mitarbeiter sind Männer. Und diese Role Models zu entwickeln. Und dann sich natürlich auch, es geht auch ums Geschäft. Da können sich hoffentlich auch neue Geschäftskontakte zwischen den Vertreterinnen von Unternehmen bilden.
Wie war das bei Ihnen, wie Sie als junge Frau in der Führungsposition da in dieses japanische Unternehmen gekommen sind?
Da gab es keine Netzwerke, aber auch nicht in Europa zu dem Zeitpunkt. So ehrlich müssen wir jetzt auch einmal sein. Nee, das gab's nicht. Also überhaupt nicht. Und ja, als junge Frau in einem japanischen Konzern und natürlich dann auch noch Maschinenbau, war das natürlich schon sehr ungewohnt für die Japaner auch. Zu dem Zeitpunkt war natürlich diese zweite Hierarchiestufe unter unserem CEO, der ein sehr westlich denkender Mensch ist, aber diese zweite Führungsebene, die war zum damaligen Zeitpunkt sehr konservativ. Ne? Die Herren sind natürlich jetzt auch schon alle in Rente und da hat sich auch das Unternehmen gewandelt. Als globales Unternehmen ist jetzt viel mehr Weltoffenheit auch bei den japanischen Kollegen im Laufe der Zeit entstanden, aber das war damals sicherlich auch eine große Herausforderung. Ja.
2025 findet ab April die Weltausstellung, die Expo in Japan, in Osaka statt. Und da wird auch ein besonderes Jubiläum gefeiert, dass eben der sogenannte Frauenpavillon, den gibt es dann seit 150 Jahren. Den ersten gab es in Wien und das wird jetzt sozusagen zelebriert, dass es da schon so lange gibt. Klarerweise geht es da um die Gleichstellung von Frauen und Mädchen in Gesellschaft, Arbeit, in der Familie, in der Bildung natürlich auch. Wie wird denn dieser Frauenpavillon heuer bespielt werden?
Der Frauenpavillon wird von Cartier gemanagt. Wir wollen ein Event in dem Frauenpavillon machen. Das wird voraussichtlich im Sommer sein, ist noch nicht ganz klar wann. Fokus wahrscheinlich wird sein Girls, Frauen in STEM, also in den wissenschaftlichen Bereichen, in den Naturwissenschaften. Women in STEM von der Ausbildung her bis, wie man ihnen dann auch dementsprechende Jobmöglichkeiten geben kann. Ist in Ausarbeitung und wir schauen natürlich auch das Netzwerk, das wir derzeit in Tokio aufbauen, ob wir da Damen dazu bringen können.
Und es gibt natürlich auch tolle Role Models wie die Frau Bader, ne? Den braucht man, muss man dann auch einsetzen, ja, klarerweise natürlich, bei diesen Veranstaltungen, die, weil ohne Role Models geht es nicht. Das haben wir in Europa gelernt. Ne?
Genau, und die Frau Bader, Irene hat nämlich auch schon zugesagt, im Jänner haben wir unseren nächsten Event mit dem Women's Netzwerk in Tokio und sie hat schon zugesagt, sie kommt dazu und wir machen wahrscheinlich einen Business Lunch, wo sie uns ein bisschen erzählt und ihre Erfahrungen teilt.
Da freue ich mich auch schon sehr, genau.
Gut, also wenn uns auch wer in Tokio zuhört, dann bitte melden beim Außenwirtschaftscenter
jederzeit
der Wirtschaftskammer Österreich und auch teilnehmen. Wenn Sie sich mehr für die Expo interessieren, dann bitte schauen auf wko.at. Wir verlinken diese Seite auch in den Shownotes. Da gibt's alle Infos, was einen in Osaka erwarten wird. Kommen wir nochmal zum Kern unseres Podcasts zum Schluss. Welche Chancen ergeben sich jetzt in dieser gesamten Wirtschaftslage und bei den schon angesprochenen Branchen, denn für österreichische Unternehmen in Japan?
Eine Branche, die wir besprochen haben und für die Japan steht, ist Automotive, Mobility. Da haben wir österreichische Unternehmen schon vor Ort, die zuliefern. Und Japan muss sich da ja im Moment, ist man dabei, sich neu auszurichten. Die Elektromobilität ist man vielleicht noch ein bisschen hinten nach. Da gibt es jetzt Zusammenschlüsse, da schließen sich japanische Unternehmen sowohl aus dem Automobilsektor als auch mit Technologiefirmen zusammen. Da gibt es neue Modelle, gibt es neue Produkte. Da können österreichische Firmen mitspielen. Wir sind starke Automobilzulieferer, alles was Mobility anbelangt. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, Österreich liefert Holz nach Japan für Bau. Und da ist auch Holzbau, natürliche Produkte, hochqualitative, da reden wir wieder die Handwerkskunst. Japan war das erste Land, das eine Wasserstoffstrategie entwickelt hat, schon 2017. Haben sie letztes Jahr sogar erneuert und arbeiten sehr stark an dem Aufbau der ganzen Wasserstofflieferkette. Und da steht sogar eine Strategie drinnen, man möchte mit internationalen Partnern zusammenarbeiten. Start-up ist ein Thema. Wir haben gerade diese Woche eine österreichische Start-up-Delegation, die wir gemeinsam mit Gin organisieren, ist gerade jetzt in Tokio. Auch hier, was viele nicht glauben, Japan ist etwas auch hinten nach, was dieses ganze Start-up-Thema anbelangt. Würden wir oft nicht glauben. Viele würden immer sagen, Tokio in einem Atemzug wie New York, Barcelona, London, Singapur. Und da möchte man auch vermehrt mit jungen ausländischen Unternehmen zusammenarbeiten. Wir bringen auch österreichischen Wein nach Japan. Wir bringen österreichische Lebensmittel nach Japan. Weil du hast es gesagt, Irene, es ist diese Handwerkskunst, Qualität, dieser in Japan gibt es so viele kleine Unternehmen, ähnlich Österreich, KMUs, familiengeführt. Und da können wir zusammenarbeiten, weil da ist auch ein Verständnis da füreinander. Man braucht natürlich einen langen Atem und viel Zeit. Es reicht nicht mit 2 Meetings, um das Produkt, die Firma vorzustellen. Und da reden wir von 5, 6, 7. Und da muss man sich die Zeit nehmen, aber dann gibt es Chancen. Und die Wirtschaft ist ja wieder am Wachsen und Japan stellt sich neu auf. Das wäre genau, glaube ich, die Zeit, wo man als Unternehmen nochmal nach Japan schauen sollte.
Also gut, eines der Dinge, die man mitbringen muss, wenn man Geschäfte machen möchte in Japan, ist Zeit und man muss den hohen Qualitätsanspruch teilen. Ja. Das habe ich jetzt mitgenommen. Was gibt es denn noch für Do's and Don'ts, wenn ich jetzt in Japan Geschäfte machen möchte?
Pünktlichkeit ist das Erste, was mir einfällt. Also die Meetings fangen wirklich alle sehr pünktlich an. Also nicht nur die Meetings, auch wenn man jetzt zum Beispiel in das Zugnetz schaut. Ne? Also wenn man da irgendwie mit dem Shinkansen, mit dem Schnellzug fährt und der ist einfach auf die Minute genau. Ne? Und wenn der irgendwie mal 20 Minuten Verspätung hat, dann steht das am nächsten Tag in der Zeitung. Also Pünktlichkeit, dann eine respektvolle Begrüßung ist ganz wichtig. Ne? Also dieses Visitenkarten teilen oder ist ein ganz wichtiges Ritual, wenn man in Japan einen neuen Businesspartner kennenlernt. Und hierzulande oder überhaupt in Europa wird ja oft diskutiert, braucht man da Visitenkarten? Ich sage immer ja, weil ich arbeite für ein japanisches Unternehmen, ich brauche ganz viele.
Und gibt es bei der Mentalität etwas, was wir uns abschauen könnten, gerade um besser Geschäfte zu machen?
Es ist vertrauensbasiert. Man möchte Geschäftspartner finden, auf denen man vertraut, vielleicht sogar schon fast blind vertraut, so was man bei uns als die Handschlagsqualität beschreibt. Und dann hat man langjährige Geschäftsbeziehungen, weil japanische Unternehmen wollen auch keine Lieferanten wechseln. Das ist, glaube ich, auch nicht in ihrem Naturell. Das heißt, wenn man eine Geschäftsbeziehung hat, dann möchte auch der japanische Partner, dass sie weitergeht. Und eines, was ich gelernt habe, ich war in anderen asiatischen Ländern unterwegs, wenn man immer von Win-Win-Situation spricht, in Japan ist es wirklich so. Da will auch der Geschäftspartner, dass beide davon was haben. Und eine Sache auch, weil wir kulturelle Unterschiede haben, wie ich das erste Mal in Japan bei einer Veranstaltung war. Wir sagen immer, wenn es um Präsentationen geht, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Japanische PowerPoint-Folien schauen aus wie eine ganze Diplomarbeit auf einer Seite.
Und bei uns ist ja das Gegenteil, da sagt man quasi nur Bilder, ja, genau. Kein Text. Oder ja. Man hört bei Amazon, es gibt schon seit Jahren die Regel, es gibt überhaupt keine PowerPoints mehr und keine Bullet Points, sondern man muss ein ganzes Narrativ aufschreiben. Entweder es gibt einen durchgeschriebenen schönen Text, der eine Geschichte erzählt, oder es wird freigesprochen und aus. Ja. Also das ist noch ganz anders.
Der Minimalismus in der Architektur immer so
und bei allen anderen Produkten
auch. Ja. Bei den PowerPoint-Folien, da wird alles reingehauen. Aber vielleicht ein Satz noch zu diesen vielen Meetings am Anfang. Ja. Also das ist für die japanischen Businesspartner notwendig, um dieses Vertrauen aufzubauen. In Japan ist es auch immer so, dass die einzelne Person wird nie über das Team gestellt. Ne? Also das heißt, Entscheidungen im Konsens im Team zu finden, ist auch eines der Themen, die ganz wichtig sind im Umgang mit japanischen Businesspartnern.
Okay. Na gut, fasse ich zusammen. Also Japan ist uns natürlich in einigen Bereichen, vor allem technologisch, noch immer oder wieder weit voraus. Andererseits gesellschaftlich ist man gerade am Aufholweg, aber da sind wir natürlich um einiges weiter. Aber es verbindet uns auch sehr viel. Einerseits setzen wir auf Vertrauen und persönliche Gespräche in der Geschäftsbeziehung. Und andererseits verbindet uns einfach die große Liebe zur Qualität, zur Handwerksqualität, dass einfach nichts dahingeschludert wird, sondern wenn man was macht, dann macht man es gründlich und ordentlich und wirklich schön. Was auch Neues habe ich gelernt, das habe ich zwar schon mal gesehen, aber dass das wirklich so präsent ist, dass es Haustiere gibt, also die Robbe, die Roboterrobbe, die man sich als Haustier nimmt und dann gar keinen Hund vermisst, sondern das eigentlich ganz schön findet, das kann ich mir persönlich noch nicht vorstellen. Hat eine von Ihnen ein Roboterhaustier schon?
Nein,
besessen.
Aber ich habe diesen Lovot angeschaut.
Ich habe auch angeschaut, den muss man mieten. Ich dachte, den kann man kaufen.
So.
Das ist so wie ein
Knopf. Es ist ein humanoider Roboter.
Genau.
Und es ist wirklich so, der reagiert auf einen. Ne? Also wenn du den berührst und so weiter, und der coolert dann mit den Augen. Und nach einer Interaktion von 5 Minuten läuft dir der nach. Ja. Und dann denkst du dem, das ist süß. Und dann irgendwie muss man sich dann schon auch wieder ein bisschen reduzieren. Es ist ein Roboter.
Ja. Und ich habe mir das auch angeschaut, man mietet die und dann gibt es eine Community. Dann treffen sich Menschen, die so einen Lovot haben, am Samstagnachmittag im Café und bringen ihre Lovots mit und schauen, was sie für Outfits, weil da kann man sich unterschiedliche Outfits kaufen oder selber machen.
Gut, aber dann ist es ja auch wieder verbindend. Ja. Wenn es eine Community darstellt und man dann auch Menschen im echten Leben trifft, dann ist es ja gar nicht so unpersönlich und unmenschlich. Ja, hochinteressant. Also Sie haben ein spannendes Leben in Japan. Das habe ich jedenfalls mitgenommen. Vielen Dank fürs Kommen und gute Rückreise nach Tokio, kann ich nur sagen.
Ja, vielen Dank und ich freue mich wahnsinnig auf die Expo.
Ja.
Gut, danke nochmal für diese Werbedurchsage. Alle Infos dazu in den Shownotes auf wko.at finden Sie es auch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn bitte und schreiben gleich jetzt einem Freund oder einer Freundin, dass er oder sie sich das unbedingt anhören muss. Lookout, Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster Hand, aktuell, fundiert, inspirierend.